NDR Info. Themen des Tages.
Die tödlichen Schüsse auf einen Demonstranten in Minneapolis haben Amerika aufgerüttelt. Die früheren Präsidenten Obama und Clinton wenden sich an die Öffentlichkeit. Wenn wir unsere Freiheiten nach 250 Jahren aufgeben, könnten wir sie vielleicht nie zurückbekommen, schreibt Clinton. Und die Obamas rufen zu weiteren friedlichen Protesten auf. Geht Donald Trumps Strategie der Furcht nicht auf? Ein Thema des Tages heute, und wir beleuchten den Streit über einen Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels, das Recht auf Teilzeit zu kappen. Wir blicken auf den Nordseegipfel in Hamburg und auf das Handball-EM-Duell Deutschland-Dänemark heute Abend. Die Vorfälle in Minneapolis sind aufwühlend, setzt Donald Trump die Häscher der Einwanderungspolizei ICE bewusst nicht nur auf Migranten an, sondern auch auf Bürger, die gegen das rüde Vorgehen auf die Straße gehen? Und wer stellt sich dieser Strategie dann entgegen? Bewegt sich das Land auf eine Klippe zu? Samuel Jakisch in Washington, wie kann man inzwischen das Geschehen rekonstruieren? Was hat sich abgespielt zwischen Alex Pretty und den ICE-Agenten, ehe die Schüsse fielen? Und haben die Bundesbehörden es also falsch dargestellt?
Naja, es gibt in der Tat mehrere Videoaufnahmen von diesem Vorgehen dort. Da auf diesen Bildern ist zu sehen, dass ein Mann mit seinem Handy in der Hand am Straßenrand steht und sich dann irgendwann zwischen einen Beamten der Grenzpolizei stellt und eine Frau, die festgenommen werden soll. Dann wird er zu Boden gerungen von mehreren Beamten. Und dann geht alles furchtbar schnell. Ihm wird anscheinend zunächst eine Waffe abgenommen, nach allem, was man sieht, aus seiner Hose. Erst danach ruft ein Beamter, der hat eine Waffe, und erst danach wird geschossen, und zwar 10-mal innerhalb von wenigen Sekunden. Und diese Abfolge der Ereignisse, die da zu sehen ist, die passt nicht inhaltlich zu der Behauptung, dass diese Polizisten bedroht worden sind oder angegriffen worden sind. Und das sagen eben auch die Zeugen, die da dabei waren und sich jetzt öffentlich zu Wort melden, dass diese Behauptung so nicht stimmt.
Drohen den betroffenen ICE-Beamten aber Konsequenzen für ihr Vorgehen? Hatten Trump und sein Vize Vance sie nicht schon generell nach den ersten Todesschüssen Anfang Januar praktisch für immun erklärt?
Das haben sie getan. Die Frage ist, ob sie das dürfen. Natürlich gelten für diese Beamten Gesetze, und zwar dieselben wie für jeden Polizisten und für jede Polizistin. Und die besagen, dass Gewalt und erst recht Schusswaffen nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Regierung macht aber eben auch sehr klar, das stimmt, dass sie wenig Interesse daran hat, mögliche Verstöße ihrer Einsatzkräfte im Einsatz irgendwie aufzuklären oder Konsequenzen daraus zu ziehen, sondern der Vizepräsident sprach in der Tat nach dem ersten Todesfall da in Minneapolis von kompletter Immunität, die diese Beamten genießen würden. Das führt in der Praxis dazu, dass diese Beamten sich sehr offenbar sehr sicher fühlen. Diese Geschehnisse aufzuklären ist aber nicht die Aufgabe der Regierung, sondern das macht in einem Rechtsstaat Gerichte, das machen parlamentarische Untersuchungsausschüsse, und diese Prozesse, die laufen jetzt an.
Zwei ehemalige Präsidenten haben sich klar positioniert. Was wollen sie von den Menschen in den Städten und was verlangen sie von Demokraten und von Republikanern im Umgang mit ICE und mit Trump?
Es gibt in der Tat schon Aufrufe, auch vor allem sehr prominent vom Ehepaar Obama, die sagen, es sei jetzt an der Zeit zu protestieren und aufzustehen gegen das Vorgehen dieser Bundesregierung. Das ist politisch in der Kultur der USA äußerst unüblich, dass sich Ex-Präsidenten dieser Art zu Wort melden. Es gibt in der Bevölkerung eine wahnsinnig frustrierte Stimmung. Zum einen, weil man diese Handyvideos durch alle Social Feeds gehen, weil sie bei den Leuten Emotionen wecken und die dann nicht wissen, wohin damit. Und das sorgt in der Stadt Minneapolis besonders für viel Wut, viel Angst. Das ist dieselbe Stadt, in der vor 5 Jahren George Floyd durch Polizisten gestorben ist. Und man sich natürlich fragt, hat sich denn hier überhaupt nichts geändert, was irgendwie die Kultur von Verantwortlichkeit angeht? Dieser Fall ist anders gelagert. Hier richtet sich die Wut nicht gegen die lokalen Behörden, gegen die lokale Polizei, sondern sehr klar gegen die Bundesregierung. Es ist in der vergangenen Nacht relativ ruhig geblieben in Minneapolis. Es gab da wenig Demonstrationen. Die Aufrufe, denen sind wenig nachgekommen, was auch damit zu tun hat, dass draußen minus 13 Grad Celsius sind derzeit. Aber diese Proteste, das ist ganz klar, die werden weitergehen, nicht nur in Minneapolis, sondern auch in anderen Städten, einfach weil das landesweit ein Thema ist.
Aber Samuel Yakesh, wie können die, die sich Eis in den Weg stellen, weiter friedlich, aber entschlossen demonstrieren, ohne Trump einen Vorwand zu liefern, noch mehr bewaffnete Kräfte zu schicken, vielleicht auch Soldaten, weil sich da Menschen gegen Bundesbeamte stellen und weil das in Deutschland, würde man sagen, Widerstand gegen die Staatsgewalt ist, ein Aufstand gewissermaßen?
Die Demonstranten kommen aus diesem Dilemma nicht heraus. Und das macht sie auch umso wütender und gleichzeitig aber auch sehr ängstlich. Und das ist eine Melange, aus der findet man sehr schwierig nur einen logischen Ausweg. Die Bundesregierung, fürchte ich, wird diesen Vorwand nicht brauchen oder diesen Anlass. Ihre Botschaft, ihre Interpretation der Ereignisse steht bei allem, was passiert, immer sofort fest. Es gibt keine Reaktion, keine Zeit für Innehalten, für Abwarten, irgendwie für Aufklärung, sondern sie hat immer bereits eine Erzählung, in der sind Täter und Opfer sehr klar zugeschrieben. Die Verantwortlichkeit, alle Schuld liegt immer komplett beim politischen Gegner. Und wenn das mal anscheinend nicht so ist, dann wechselt man schnell das Thema. Selbst wenn eines Tages ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft eben dann feststellt, dass Regeln verletzt worden sind, dann kann das oft schwierig durchdrängen, weil so viele Menschen schon glauben, dass man ja alles so oder so sehen könne. Und diese Botschaften, die verfestigen sich natürlich und das ist gerade sehr gefährlich.
Trump selbst sagt, schauen wir mal, wie lange wir da bleiben in Minneapolis. Wird er es durchziehen oder wird er vielleicht taktisch weichen, die Lage sich beruhigen lassen und in ein paar Wochen eine neue Eskalation in einer anderen Region vorantreiben?
Ein paar Wochen ist das Stichwort. Jetzt gerade läuft die erste Klage. Es laufen viele Gerichtsverfahren, aber eine sehr prominente, in der die Städte Minneapolis und St. Paul, aber eben auch der Bundesstaat Minnesota selbst geklagt haben, angerufen haben, das Gericht, dass es feststellen möge, dass diese Festnahmen rechtswidrig sind, dass diese Einsätze der Einwanderungspolizei unverhältnismäßig aggressiv sind, dass die Proteste, die Demonstrationen unverhältnismäßig aggressiv angegangen werden. Und das Ziel ist, dass eben ein Gericht diese Einsätze kurzfristig stoppt. Kurzfristig heißt aber, das kann mehrere Wochen dauern. Und Donald Trump reagiert, das haben wir aus der Vergangenheit erfahren, vor allem auf politischen Druck. Und auch da gibt es ja inzwischen viele Republikaner aus der eigenen Partei, die sagen, wir sind die Partei, die in einem Wahljahr, wir haben im Herbst Parlamentwahlen, die als Botschaft Recht und Ordnung hat. Und für viele Wähler, auch der Republikaner, sieht das, was da auf den Videos zu sehen ist, eben nicht nach Recht aus, aber vor allem nicht nach Ordnung. Und deshalb ist eher die Frage, wie lange sich das politisch noch lohnt, für diese Regierung immer noch einen draufzusetzen, immer den Einsatz weiter zu erhöhen.
Washington-Korrespondent Samuel Yakesh. Dass sich eine Bundesregierung in die inneren politischen Abläufe eines anderen demokratischen Staates einmischt, kommt normalerweise nicht vor. Aber was ist schon noch normal in den USA? Reaktionen in Berlin auf die Geschehnisse in Minnesota und was die Bundesregierung erwartet, fasst Nicole Markwald zusammen.
Ein Regierungssprecher sagte, man habe Vertrauen in die amerikanische Justiz und gehe davon aus, dass der Fall zügig untersucht und nach rechtsstaatlichen Prinzipien aufgeklärt wird. Unterdessen fordert der Parteichef der Linkspartei, Van Aken, ein Einreiseverbot für Beamte der Einwanderungsbehörde ICE. Er sprach sich auch für eine Reisewarnung für die USA aus, weil dort staatliche Willkür herrsche und gewaltbereite Staatsorgane auf der Straße seien. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man verfolge die Lage besonders aufmerksam. Reise- und Sicherheitshinweise werden fortlaufend geprüft und bei Bedarf angepasst.
Der Wirtschaftsflügel der Union hat etwas ausgemacht, was den Fachkräftemangel in Deutschland verstärkt. Immer mehr Menschen arbeiten Teilzeit und nutzen den Rechtsanspruch darauf. Eingeführt wurde er übrigens 2001 von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Maßgeblich vorangetrieben wurde das von der damaligen Bundesarbeitsministerin und heutigen Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion bringt auf dem CDU-Bundesparteitag im Februar nun einen Antrag mit dem schmissigen Titel Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit ein. Und das löst Kontroversen aus, auch innerhalb der CDU. Ehe wir die beleuchten, fasst Gabriele Intermann einige grundlegende Fakten zusammen. Wer arbeitet in Teilzeit und ist das immer freiwillig?
Vor allem Frauen arbeiten in Teilzeit. Fast jede zweite Frau hatte 2024 die Arbeitszeit reduziert. Bei den Männern war es nur jeder Zehnte. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Hauptgrund ist die Betreuung von Kindern. So arbeiten mehr als zwei Drittel aller Mütter mit minderjährigen Kindern in Teilzeit. Je jünger die Kinder, desto eher reduzieren Mütter ihre Arbeitszeit. Väter arbeiten dagegen deutlich seltener in Teilzeit. Angehörige pflegen, eine Ausbildung oder Weiterbildung machen oder schlicht keine Vollzeitstelle finden. Das sind weitere Gründe, die Arbeitszeit zu reduzieren. Auch die eigene Gesundheit spielt eine Rolle. Je nach Statistik geben zwischen 25% und 30% der Menschen, die in Teilzeit arbeiten, keine Gründe dafür an. Laut Gesetz müssen sie das auch nicht. Daraus zu schließen, dass es eine reine Lifestyle-Entscheidung ist, das geben die Statistiken nicht her. Insgesamt arbeiten derzeit rund 40% der Menschen in Deutschland in Teilzeit, ein Rekordwert. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Vollzeitbeschäftigten. Ein Grund: Neue Jobs entstehen derzeit vor allem im Gesundheitswesen, in Kitas und Schulen. Dort sind Frauen überrepräsentiert. Jobs im verarbeitenden Gewerbe gehen dagegen in letzter Zeit eher zurück. Grundsätzlich haben in Deutschland alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, in Teilzeit zu arbeiten. Voraussetzung ist, dass sie schon mehr als ein halbes Jahr in dem Unternehmen arbeiten und der Betrieb mindestens 15 Arbeitnehmer hat. Probleme gibt es, wenn betriebliche Gründe dagegen sprechen.
Kinderbetreuung, Pflege, Weiterbildung. Nur noch bei solchen besonderen Gründen sollen Beschäftigte Anspruch auf Teilzeit haben, sagen die Mittelständler in der CDU. Am auffälligsten sind heute die gereizten Reaktionen aus den Reihen der Union selbst auf diesen Vorschlag. Hamburgs CDU-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Dennis Thering, sagt, der Vorschlag gehe an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei und schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland. In Rheinland-Pfalz nennt der Unionsspitzenkandidat bei der Landtagswahl im März Schnieder den Vorstoß eine Schnapsidee. Ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit sei der falsche Weg, urteilt Markus Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands. Weitere Reaktionen fasst Gabor Hallas jetzt zusammen.
Der Chef der Linken ist so richtig wütend.
Es ist eine Unverschämtheit zu sagen Lifestyle-Teilzeit. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie es den Menschen geht.
Und keine Ahnung von den Gründen, warum Menschen in Teilzeit arbeiten. So sieht es Jan van Aken.
Bei solchen Äußerungen habe ich immer wieder das Bild von einem Friedrich Merz, der in seinem Privatflieger über den Wolken nach Sylt fliegt, zu irgendeiner Hochzeit von irgendeinem Menschen. Der weiß überhaupt nicht, was da unten los ist.
Dabei kommt der Vorschlag gar nicht von Friedrich Merz, dem Bundeskanzler, sondern dem Teil der Union, der die Perspektive der Wirtschaft einbringen will, der Mittelstandsunion. Die Vorsitzende ist Gitta Kornemann.
Uns geht es um die Fälle, in denen aus privaten Erwägungen dem Arbeitgeber einseitig gesagt wird, du, ab dann und dann bin ich nur noch Stunden weniger da.
Es geht also nicht um Frauen, die Arbeit reduzieren, um sich um Kinder oder um kranke Eltern zu kümmern. Es geht der Mittelstandsunion um Gerechtigkeit. Denn wer Teilzeit arbeitet, zahlt weniger für Kranken- oder Pflegeversicherung, aber bekommt die gleichen Leistungen. Gitta Kornemann ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und ihre Chefin Katharina Reiche stellt sich an ihre Seite.
Es wäre gut, wenn wir wieder mehr Vollzeit und weniger Teilzeit hätten.
Doch nicht alle in der Union sind begeistert von der Idee. CSU-Chef Markus Söder tritt auf die Bremse, vor allem beim Begriff Lifestyle-Teilzeit.
Ich würde zunächst mal sagen, ich würde den Begriff nicht verwenden unbedingt, weil es für viele Leute einfach eine Lebensplanungsfrage ist und eine Frage von Lifestyle. Und man trifft ja damit auch eine Entscheidung, weil man auch weniger verdient dann zunächst mal.
Auch Alexander Schweizer, SPD-Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, stört sich an den Worten.
Wenn ich nach Rheinland-Pfalz schaue, habe ich nicht den Eindruck, dass die allermeisten Menschen, die Teilzeit arbeiten, ihre restliche Zeit auf dem Golfplatz verbringen, sondern sie organisieren ihr Leben, organisieren auch Gemeinschaft, organisieren Gemeinderat, organisieren Freizeit für andere. Das darf man nicht geringschätzen. Und darum finde ich diesen Vorschlag, insbesondere auch den Begriff des Lifestyles, an der Stelle respektlos.
Die Grünen fordern, an die zu denken, die im Moment gar keine Alternative zur Teilzeit haben, Parteichefin Franziska Brandner.
Und hier ist die Aufgabe der Bundesregierung zu sagen, wir ermöglichen es Müttern, Vätern, jene, die Angehörige pflegen, auch wirklich so viel zu arbeiten, wie sie es wollen, bevor wir über Pflichtmaßnahmen sprechen.
Die AfD wehrt sich gegen ein, wie sie sagt, Arbeitnehmerbashing. Peter Bohnhof, Bundestagsabgeordneter.
Aber in der aktuellen Debatte wird von der Union die Beschäftigten als übel gebrandmarkt, obwohl die nun wirklich nicht das Problem sind. Damit will die Union offensichtlich von den eigentlichen Problemen in Sachen Migration, Masseninsolvenzen und Energiepreisen ablenken.
Ob der Vorschlag am Ende wirklich umgesetzt wird, ist fraglich. Denn erst müsste sich die Union einigen und dann die Koalition.
NDR Info. Die Meinung.
Wenig Beifall also für den Vorstoß der CDU-Mittelstandsunion zur Einschränkung des Rechtsanspruchs auf Teilzeitarbeit. Der Kommentar dazu von Maximilian Ulrich.
Lifestyle-Teilzeit, die dem Ausbau der Work-Life-Balance dient. Was soll das eigentlich sein? Lifestyle-Teilzeit zielt wohl auf Menschen, die keinen Grund angeben, warum sie in Teilzeit arbeiten wollen. Das müssen sie in Deutschland auch nicht. Lifestyle-Teilzeitler können ehrenamtliche Trainer im Sportverein sein, Menschen, in deren Betrieb bereits 35-Stunden-Wochen als Teilzeit gelten oder Menschen mit einem zeitintensiven Hobby. Lifestyle könnte man einfach übersetzen mit: Diese Menschen haben ein Leben neben dem Beruf, genauso wie Eltern, pflegende Angehörige oder Studierende. Sie alle müssen ihr Arbeits- und Privatleben ausbalancieren. Work-Life-Balance eben. Und bei diesem Ausbalancieren könnte die Politik tatsächlich helfen, indem sie einige drängende Fragen klärt. Zum Beispiel, warum können Frauen viel seltener in Vollzeit arbeiten als Männer, vor allem im Westen? Helfen Sanktionen gegen Teilzeitarbeit oder braucht es mehr Anreize für Vollzeitbeschäftigung wie Kita-Plätze und Hilfe bei der Pflege? Wie arbeiten wir eigentlich effektiver? Doch diese Sachdiskussion führt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion nicht. Sie wirft mit Lifestyle und Work-Life-Balance lieber Begriffe in den Raum, die Vorurteile und Stereotype erzeugen sollen. Ich demonstriere es mal.
Hallo Chef, ich wollte nur sagen, ich werde in Zukunft in Lifestyle-Teilzeit arbeiten, um meine Work-Life-Balance auszubauen.
Wem würden Sie diesen Satz eher zutrauen? Dem Kfz-Mechatroniker, der ehrenamtlich die Fußballmannschaft am Nachmittag trainieren will? Oder dem woken Großstädter, der im Sommer gerne auf Festivals fahren möchte? Ganz ehrlich, ich denke auch an den Großstädter. So funktionieren Vorurteile nun mal. Aber ist es Aufgabe des Staates zu entscheiden, was der bessere Grund für Teilzeitarbeit ist? Familie, Fußballtraining oder ein Festival? Ich finde nein. Und wer mit Vorurteilen und Stereotypen Politik macht, der betreibt Populismus. Und Populismus ergibt weder in Vollzeit noch in Lifestyle-Teilzeit Sinn.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Maximilian Ulrich in den NDR-Info-Themen des Tages. Beim laufenden Nordsee-Gipfel in Hamburg geht es um Energie, um Sicherheit und um europäische Energiesicherheit, also auch und vor allem um Offshore-Windparks. Unser Ziel ist es, den größten Energiehub der Welt zu entwickeln. Das sagte heute keine grüne Energiewende-Aktivistin, das sagte CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die Staats- und Regierungschefs lud Kanzler Merz am Nachmittag ins Kreuzfahrtterminal Bakenhöft. Wohin die Reise für die Energiewirtschaft gehen soll, dazu Ole Wackermann aus Hamburg.
Windenergie auf See ist nicht nur klimafreundlich, sondern macht Europa auch unabhängiger in einer Welt, die immer unsicherer wird. Da sind sich Manager, Branchenvertreter und Politikerinnen und Politiker beim Nordseegipfel einig. Doch kaum jemand bringt es so trocken auf den Punkt wie Balgosia Bartoszyk, CEO des Branchenverbands Wind Europe.
United States, Saudi-Arabia.
USA, Saudi-Arabien, Katar, Russland. Das sind die größten Energielieferanten. Aber es sind nicht Europas verlässlichste Partner, oder? Eine Pipeline kann dicht gemacht und ein Schiff umgeleitet werden. Der Wind wird aber immer wehen.
Wind will always blow.
Doch mit dieser Erkenntnis allein lassen sich keine Investoren gewinnen und Verträge abschließen. Zuletzt waren mehrere Auktionen für Windparkflächen auf See gescheitert, teilweise weil es keinen einzigen Bieter gab. Stark gestiegene Preise und die schwierige geopolitische Lage schrecken Investoren ab. Auch Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht das Problem.
We urgently need to bring offshore back on track.
Offshore wieder in die Spur bringen, gelingen soll das auch mithilfe eines Investitionspakts, den die Energieminister beim Nordseegipfel mit der Windindustrie und den Netzbetreibern geschlossen haben.
This proposal is simple.
Dieser Vorschlag ist simpel. Die Regierungen liefern den richtigen Rahmen, die Industrie die richtigen Herstellungskapazitäten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und die Netzbetreiber bauen die Netze, die wir brauchen. Ich bin stolz und glücklich, dass wir diese wichtige Initiative heute unterzeichnen konnten.
To sign this important initiative today.
Ein Instrument, um die explodierenden Kosten in den Griff zu bekommen und Windstrom dorthin zu leiten, wo er gebraucht wird, gemeinsame Stromnetze. Dafür wollen die beteiligten Länder verstärkt Windparks bauen, die an mehr als ein Land angebunden sind. 100 Gigawatt Windstrom sollen so grenzüberschreitend vernetzt werden. 91.000 zusätzliche Jobs sollen bis 2030 entstehen. Aber gelingt das? Daniel Friedrich, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste, bleibt skeptisch.
Weil mir noch nicht ganz klar ist, was führt das zu welchen Aufträgen? Die brauchen wir dringend, um Sicherheit in die Industrie reinzubringen. Aber es ist vielleicht auch schon ganz gut, dass der Mindset jetzt da ist, dass wir Offshore brauchen. Da gab es ja Zweifel in der Branche, gerade auch was die Wirtschaftsministerin und die neue Regierung angeht. Wenn heute das Zeichen ist, wir wollen Erneuerbare, wir wollen Offshore, dann wäre das ein gelungen. Aber am Ende wird gemessen an Aufträgen.
Für Aufträge müssen aus Absichtserklärungen und ehrgeizigen Zielen noch solide finanzierte, konkrete Projekte werden, damit sich bald deutlich mehr Windräder in der Nordsee drehen.
Es war rutschig draußen heute, denn nach Elli hat jetzt Leonie für viel Schnee und Eis gesorgt, auch hier im Norden. Und nun, wir kennen es schon, fahren die Bahnen im Regional- und Fernverkehr nur unregelmäßig. Auf den Straßen gab es einige Unfälle und teilweise ist auch der Schulunterricht ausgefallen. Meine Kollegin Helene Buchholz hat sich einen Überblick über die Auswirkungen in Norddeutschland verschafft und ist jetzt bei mir im Studio. Helene, wie sah es denn heute in Norddeutschland auf den Straßen aus?
Ja, ein bisschen chaotisch muss man sagen. In Schleswig-Holstein auf der A7 bei Bad Bramstedt zum Beispiel ist ein LKW die Steigung nicht hochgekommen. Und dann hatte auch noch das Bergungsfahrzeug mit Christoph Schlichting am Steuer Probleme.
Ja, ist ein bisschen erschwert. Wir haben hier so ein bisschen Steigung, was ausreicht ist, wie man hier ja natürlich auch sieht. Das ist eine Eisdecke inzwischen. Ich habe natürlich ein paar Möglichkeiten, hier wegzukommen. Ich habe auch genug Salz dabei. Also heute Abend bin ich weg.
Die meisten Glätteunfälle gab es natürlich auf den Pendlerstrecken. In den meisten Fällen blieb es aber zum Glück bei Sachschäden. Aber auch die, denen nichts passiert ist, waren betroffen und standen teilweise stundenlang im Stau dann.
Wie sehr war denn dann der Nahverkehr betroffen? Sind Busse und Bahnen gefahren?
Ja und nein, also es wurde nirgendwo der Regional- oder Fernverkehr komplett eingestellt, aber es gab erhebliche Einschränkungen. Und das zieht sich natürlich auch wie immer ein bisschen hin. Die Regionalbahnen in allen norddeutschen Bundesländern hatten oder haben Probleme. Teilweise waren Oberleitungen oder Weichen vereist und auch die Zugstrecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Berlin waren sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr betroffen. Und selbst einige Flüge am Hamburger Flughafen wurden gestrichen.
Das klingt so, als wäre es für viele heute schwierig gewesen, zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Wie sah es denn in Mecklenburg-Vorpommern genauer aus, wo die Situation ja am schlimmsten war?
Die meisten sind scheinbar glimpflich davon gekommen. Also es gibt immerhin keine Berichte über schlimmere Verletzungen.
Gut, zeitig losgefahren, aufgepasst, alles in Ordnung.
Es war ja schon ein bisschen glatt. Also mit so 50, 60 bin ich gefahren ungefähr und dann ging's.
Ja, rutschig. Man ist langsam gefahren.
Es geht tatsächlich gerade. Es ist ganz okay. Es ist ein bisschen glatt. Ich habe es da vorne gemerkt, es ist ein bisschen glatt, sonst geht's.
Die meisten sind also scheinbar glimpflich davongekommen. Es war natürlich trotzdem ein bisschen holprig. Schülerinnen und Schüler mussten aber grundsätzlich in die Schule in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Schulen waren in weiten Teilen offen, nur vereinzelt wurde da Unterricht abgesagt. In Niedersachsen ist heute aber in einigen Landkreisen der Präsenzunterricht ganz ausgefallen.
Für heute ist ja der Schultag nun inzwischen gelaufen. Wie sieht's denn morgen aus?
Also für die kommende Nacht besteht weiter die Aussicht auf ein bisschen Schneefall, aber das meiste ist jetzt gefallen. Es gilt weiter Glättegefahr auf den Straßen. Ob dann Schulen ausfallen oder nicht, muss man sich dann auf den Seiten von den Bildungsministerien der Länder informieren. Die Temperaturen sinken weiter bis zu -2 Grad in der Nacht und das soll auch noch ein bisschen so bleiben. Also der Schnee, der jetzt da ist, der bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Und dementsprechend müssen die einzelnen Schülerinnen und Schüler gucken, ob die Schulen stattfinden oder nicht oder der Unterricht stattfindet oder nicht. Und wir auf ndr.de haben auch alle aktuellen Infos auf unserer Seite für Sie zusammengestellt.
Danke, Helene Buchholz. Es ist mehr als nur der Heimvorteil, der die dänischen Handballer heute Abend in die Rolle des Hyperfavoriten hebt. Aber vielleicht kann die DHB-Auswahl, die bei dieser Europameisterschaft das Halbfinale erreichen will, aus dieser Position heraus ihre Stärken auch viel besser abrufen. Torwart Andreas Wolf steht dafür, aber auch alle, die vor dem Kieler agieren, müssen diesmal maximale Leistungen liefern. Holger Dahl schildert die Mission Impossible.
In Herning geht es für die deutschen Handballmänner nicht nur gegen die aktuell stärkste Mannschaft der Welt, sondern auch noch gegen eine ganze Arena. Die ist mit 15.000 Zuschauern natürlich ausverkauft, mehrheitlich extrem lautstarke Heimfans aus Dänemark. Der Respekt vor den dänischen Weltmeistern und Olympiasiegern von Paris ist groß. Trotzdem fordert Bundestrainer Alfred Gislason eine couragierte Herangehensweise.
Natürlich versuchen wir einiges verbessern, was wir gemacht haben, aber vor allem, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, dass wir auch das erste Halbzeit schaffen und nicht nur. Weil wenn wir es nicht schaffen, den ersten Halbzeit gegen Dänemark, dann werden wir, ja, ist das Spiel so gut wie vorbei.
Bei den letzten Niederlagen wirkte seine Mannschaft fast wie erstarrt und unterlag zum Beispiel letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft mit 10 Toren Unterschied. Im Falle einer Niederlage bleibt Deutschland noch im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Frankreich eine Chance zum Halbfinaleinzug.
Wir müssen einen von diesen Spielen gewinnen. Und das sind aber gerade die 2 besten Mannschaften auf der Welt. Also auch wenn wir jetzt sehr gute Punktzahl da haben, ist die Ausgangslage die gleiche. Wir müssen diese 2 Riesenchancen, die wir haben, eine von denen müssen wir nutzen.
Bundestrainer Gislason in Herning am Ende der NDR-Info-Themen des Tages. Anwurf dort also um 20.30 Uhr. Sie hören die Begegnung Deutschland-Dänemark live und in voller Länge hier auf NDR-Info und sehen Sie im Ersten.